Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich weiß zurzeit manchmal wirklich nicht, auf welche Krise ich eigentlich zuerst gucken soll. Auf den Krieg in der Ukraine oder auf die Klimakrise, um nur zwei zu nennen. Das sind ja beides Krisen, wo man den Eindruck haben kann, da ist jetzt wirklich rasches Handeln geboten. Die Zeit für Kompromisse, die ist vorbei. Sieht so aus. Die Journalistin und Autorin Jasmin Mbarek wird da vielleicht gleich heftig widersprechen. Sie hat nämlich das Buch Radikale Kompromisse geschrieben. Und das ist ein Buch darüber, warum wir uns für eine bessere Politik in der Mitte treffen müssen, so schreibt sie. Guten Tag, Frau Mbarek.
Guten Tag.
Das Buch ist ganz frisch erschienen. Der Ukraine-Krieg kommt deswegen da drin auch noch gar nicht vor. Die Klimakrise umso ausführlicher. Können Sie mir vielleicht an einem Beispiel so aus der jüngeren Politik sagen, wo hat denn mal ein radikaler Kompromiss richtig gut funktioniert? Oder vielleicht ist es umgekehrt einfacher zu sagen, wo hat Kompromisslosigkeit Fortschritt verhindert?
Ich glaube, das kann man ganz gut allgemein auf die Klimakrise beziehen. Und wenn man ein Beispiel, und das ist auch, glaube ich, das Polarisierendste, das ich im Buch benenne, die Energiewende mit Bezug darauf, ob wir mit der Atomabschaltung die richtige Entscheidung getroffen haben, mit Blick darauf, dass Kohle natürlich das Hauptproblem ist, wenn es darum geht, 1,5 Grad nicht zu schaffen. Das heißt, hat man da die richtige langfristige Entscheidung getroffen und sich vielleicht eher auf Ideale bezogen, anstatt zu schauen, okay, wie schaffen wir es, dass wir auf jeden Fall das Ziel, wo uns die meiste Zeit davon rennt, nämlich die Erderwärmung und die Klimakrise, das erst einmal zu regeln, da würde ich sagen, hat es dazu geführt, dass man keine Kompromisse gefunden hat, sondern es sehr radikale Ansichten gab, die zu einem sehr überstürzten Handeln auch unter Merkel, Stichwort schnelle Atomabschaltung nach Fukushima, geführt haben. Und das heißt, dieses Beispiel zeigt ganz gut, dass es da gar nicht darum ging, den bestmöglichsten politischen Status zu erringen, sondern einfach schnell zu handeln und bloß nicht der Gegenseite zu viel nachzugeben.
Ob das wirklich so überstürzt war, darauf können wir ja gleich noch kommen. Ich würde es gerne erstmal ein bisschen grundsätzlicher verstehen. Sind Sie der Meinung, radikale Kompromisse sind wichtiger als Ideale?
Meine These ist, dass radikale Kompromisse eigentlich der Grundsatz unserer Demokratie sind und dass das der Grund ist, weshalb Demokratie funktioniert. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass ein Kompromiss per se radikal sein muss, sondern der Titel suggeriert eher, dass wenn man sich darauf einstellt, dass Kompromisse das Progressivste sind, was unsere Demokratie zu bieten hat, dann kommt man viel weiter. Im Sinne von, dass man, wenn man Kompromisse addiert, auch viel bessere Ziele erreicht, als wenn Ideale auf konservative oder stagnierende treffen und man sich nie in der Mitte trifft und dann gar keinen Fortschritt verzeichnen kann.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich meine Ideale erreichen will, sollte ich nicht idealistisch handeln, sondern lieber kleine pragmatische Schritte gehen.
Im Sinne von, dass die Idealisten durchaus ihre radikalen Impulse in die Gesellschaft setzen, aber nicht das Ziel haben, dass diese zu 100% sofort ausgeführt werden können. Denn es ist ja politisch, also realpolitisch nicht gegeben, dass wenn jemand zum Beispiel ein 100%iges radikales, vielleicht auch utopisch für den einen dystopisches Ziel formuliert, dass das morgen umgesetzt werden kann. Sondern man weiß ja ganz genau, es gibt eine repräsentative Demokratie, es gibt gewählte Abgeordnete, die nicht alle diese Meinung haben werden. Und da eher zu arbeiten, okay, vielleicht schaffe ich 50% von dem als gar nichts, weil ich mich ideal verrenne. Das ist, glaube ich, etwas, was Idealisten noch besser ausbauen können, um ihre eigenen Ziele zu erreichen.
Das hat dann schnell den Geruch des faulen Kompromisses. Was macht denn einen guten Kompromiss aus, dass am Ende alle zufrieden sind? Oder ist ein guter Kompromiss, wenn am Schluss alle unzufrieden sind?
Ich glaube, dass sich der Fortschritt daraus speist, dass man sich auf diese Kompromissebene erstmal einigt. Das heißt, ein Kompromiss wird schon immer mehr bieten, als wenn man ein absolutes Nein hört. Also wenn ein Idealist sagt, nein, da gehe ich nicht auf dich zu und der Konservative oder der Stagnierende in der Politik das verhindert und auch auf kein Gespräch eingeht und meistens auch übrigens in der Deutungshoheit ist. Also gerade die stagnierende Masse oder die Konservativen, die diese radikalen Veränderungen der Idealisten nicht haben wollen, sind meistens in der Mehrheit. Das heißt, die Idealisten sind da auch eigentlich in der Bringschuld, was dazu führt, dass sie sich Kompromisse zu eigen machen können. Weil wenn sie offen sind für diese Gespräche und für diese Kompromisse, können sie viel mehr erzielen und bringen auch gerade diese Konservativen und Stagnierenden in eine missliche Lage, denn sie sind ja dann offen für Gespräche und das würde ja ein schlechtes Demokratieverständnis seitens der Stagnierenden und Konservativen suggerieren.
Das ist ja ein sehr schmerzhafter Gedanke. Es geht nicht darum, ob ich recht habe, gefühlt habe ich natürlich immer recht, sonst geht darum, wer am längeren Hebel sitzt.
Ja, ich glaube, das ist Realpolitik, zu wissen, wer am längeren Hebel sitzt und dementsprechend, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ein Ziel für eine marginalisierte Gruppe, für eine Minderheit erreichen, muss ich wissen, das ist eine Minderheit und vielleicht wird die politische Stimme dafür nicht so viel Anklang finden, wie es vielleicht für Themen, Beispiel für Konservative, dann das Auto wäre und wie die anderen sagen würden, nee, wir wollen aber radikale Klimapolitik und Konsum reduzieren. Also das muss man sich einfach irgendwie vor Augen führen. Ich glaube, dann hat man auch viel mehr den Ansporn auch. Es ist auch etwas, was ermüdend ist, wenn man mit seinen Idealen immer wieder gegen eine Wand rennt, obwohl man das Gefühl hat, es ist richtig und es ist ja für alle gut und dann am Ende gar nichts hat.
Das ist auch deswegen so schmerzhaft, weil Ihr Buchtitel Radikale Kompromisse, da können vielleicht alle erstmal mitgehen, weil Sie sagen, ja gut, Kompromiss heißt ja, wir bewegen uns aufeinander zu. Aber diese Erkenntnis, die Sie da gerade schon andeuten, die bedeutet ja, dass eigentlich immer die, die Veränderung wollen, die, die Fortschritt wollen, dass das immer diejenigen sind, die kompromissbereit sein müssen, weil diejenigen, die mit dem Status quo zufrieden sind, die erreichen ihr Ziel, indem sie gar nichts tun.
Ich würde noch eine Instanz hinzunehmen, das ist auch Teil der These des Buches, also dass Idealisten Impulse in die Gesellschaft setzen, stagnieren und Konservative sie verhindern und dann halt die realpolitische Mitte, die halt offen ist für dieses Gemeinsam und die ich auch als sehr, sehr große Gruppe in der Demokratie sehe, Vermittler ist. Und Idealisten, ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, sind nicht immer per se, womit man es sofort konnotiert, links- oder grüne Personen, sondern auch ein FDPler kann mit seiner schwarzen Null ein idealistisches Ziel haben. Das heißt, das muss man auf jedes einzelne politische Beispiel neu anwenden und da kann jeder in jeder Position auch sein. Das heißt aber dann auch, da muss man immer wieder individuell schauen, was das Machtverhältnis ist und sich dessen bewusst sein. Und da würde ich dann der These zustimmen, die Sie gerade genannt haben.
Müssen wir an der Stelle vielleicht kurz Begriffe klären. Sie haben es mit den Idealisten gerade schon getan, indem Sie betont haben, Idealisten meinen Sie jetzt nicht automatisch Linke und Progressive. Ein zweiter Begriff, den Sie jetzt auch schon mehrfach genannt haben, sind die Stagnierenden. Das müssen Sie vielleicht kurz erklären. Und das dritte, was in Ihrem Buch auch taucht, das sind dann die in der Mitte, die Realisten. Also wer sind die Stagnierenden?
Stagnierende sind die, die den Status quo behalten wollen, die sich vielleicht auch querstellen oder die eine große Masse bilden, die den Fortschritt verhindert, weil sie nicht kompromissbereit sind oder weil sie nicht auf die anderen zugehen. Diese Masse kann auch, deswegen ist es auch / Konservative. Also Konservatismus speist sich ja daraus, dass man Altes bewahren möchte und Fortschritt zulassen möchte. Das heißt, man kann Konservativen nicht per se absprechen, dass sie an Progressiven interessiert sind. Aber die Rolle des Stagnierenden können auch sehr viele einnehmen. Das kann auch ein Grüner sein, der sich auf gar keine Kompromissbereitschaft einlässt in der Energiefrage. Der kann auch stagnieren, weil dadurch vielleicht keine neue Politik entsteht. Also es kann sozusagen jeder diese Rolle einnehmen und mit stagnieren ist halt wortwörtlich stehenbleibend und nicht fortbewegend gemeint.
Und die Realisten?
Die Realisten sind diejenigen, die die Situation einschätzen können und beide Perspektiven verstehen und versuchen zu ermitteln oder einen Boden zu finden, wo man sich treffen kann. Also was ist gerade eigentlich meine Handlungsmöglichkeit? Und das ist etwas, was man immer ermitteln kann. Was kann ich jetzt gerade tun? Wobei Idealisten dann eher sagen würden, wenn das und das wäre, dann könnte ich das und das. Und diese Sätze verwenden Realisten nicht. Sie sagen, wir können jetzt diese drei Dinge tun und wenn etwas anderes passieren muss, dann geht es jetzt gerade nicht, weil wir haben gar keine Handlungsgrundlage dafür.
Bin ich jetzt sehr böse, wenn ich sage, da weht ein Hauch von Eitelkeit durch Ihr Buch, dass Sie quasi Ihre eigene Position als die der Realisten kennzeichnen?
Nein. Das war auch gar nicht Intention des Buches, sondern ich glaube, dass ich, und ich gehöre ja durchaus zu der sehr jungen Generation, das Gefühl habe, dass meine eigene Wut darüber, wie schlecht Politik funktioniert an manchen Stellen, obwohl es eigentlich so einfach sein könnte, mich dazu bewegt hat, nochmal aufzuzeigen, okay, wie funktioniert eigentlich das System? Also es geht gar nicht darum, vielleicht bin ich auch Idealistin in manchen Dingen, aber ich habe das Gefühl, dass, um idealistische Ziele durchbringen zu können, es genau dieser Realisation bedarf. Und das kann man durchaus eitel sehen und vielleicht überhebe ich mich auch mit dieser These, aber ich habe das Gefühl, dass es so funktioniert und ich glaube, dass die Beispiele der Vergangenheit da auf meiner Seite sind.
Ihre Generation, Stichwort, oder vielleicht auch die Fridays for Future Generation, und damit sind wir dann bei der Klimakrise, die spielt eine zentrale Rolle in Ihrem Buch, weil Sie denen vorwerfen, ihr begreift nicht, dass wenn ihr was erreichen wollt, dass ihr dann diejenigen, auf die ihr angewiesen seid, nicht permanent attackieren und beleidigen solltet. Was ist da falsch gelaufen? Können Sie das an einem Beispiel vielleicht erklären?
Das Beispiel, das im Buch vor allem vorkommt, ist die Wut darüber, wenn zum Beispiel ein Verkehrsministerium 12 Jahre lang CSU besetzt ist und man eigentlich sagt, wir brauchen sofort eine radikale Verkehrswende.
Stimmt das nicht?
Ich würde da meine politische Meinung rausnehmen. Also das ist genau nicht meine Position. Da sehe ich mich auch, glaube ich, in der journalistischen Position zu sagen, ob das richtig und falsch ist. Und ich bemängel ja auch sozusagen, dass wir Dinge als richtig und falsch im demokratischen Spektrum dauernd framen. Das ist auch ein Fehler, den dann Aktivisten in dem Moment machen. Denn sie haben ja eigentlich ein Ziel. Und da könnte man genau sehen, da ist jemand in diesem Ministerium, von dem ich nicht das Gefühl habe, dass er progressiv ist, dass er vielleicht Lobbyinteressen vertritt, die nicht meine sind. Und ich dagegen Wände renne. Ich glaube, eine gewisse Aggression 12 Jahre mit sich zu tragen und Beleidigungen, Boykott in diesen Jahren auszuüben, ist nicht so progressiv, als wenn man das ausspielen würde im Sinne von, ich gehe jetzt auf die Person zu, was ist das, was die Person mir bieten kann? Und da muss man auch dieses Stigma von junge Konservative haben kein Interesse daran, das Klima zu retten, das muss man auch wieder einholen. Wir sehen das ja auch an den Jungwählern, die viel FDP und CDU gewählt haben, die auch als wichtigste Themen die Klimakrise angeben. Das heißt, eigentlich genau diese vermeintlichen Feinde mit ins Boot holen, weil stellen Sie sich mal Andreas Scheuer vor, wie er dann gestottert hätte. Also ich glaube, dass dieses darauf zukommen etwas ist, was dann diese stagnierenden Konservativen auch wieder überrascht. Und letztendlich haben wir durch diese 12 Jahre ja ganz lange Kompromissbereitschaft verloren und Kompromisse verloren, die sich hätten addieren können und vielleicht nicht 100% von dem sind, was sich Aktivisten 2010 vorgestellt haben, aber vielleicht wären es 75% gewesen. Und diese 75% haben wir jetzt nicht.
Dieser Andreas Scheuer, den Sie gerade nannten, den CSU-Verkehrsminister, der von vielen gründlich gehasst wird, der taucht in Ihrem Buch immer wieder auf und immer wieder mit dem Hinweis, naja, ihr hasst ihn für seine Autobahnmaut etc., aber ihr ignoriert, wie viel er in die Bahn investiert habe. Der kommt so gut weg, dass er Ihnen sogar ein Quote für das Buch spendiert hat, ne?
Nein, das ist, glaube ich, einfach meine These und das beschreibe ich ja auch. Bis auf die AfD sind für mich alle Parteien, die im Bundestag sind, Teil der Demokratie und das sind gewählte Menschen, die Teil dieses Diskurses sind. Selbst auch wenn Andreas Scheuer Fehler gemacht hat, er ist trotzdem auch jetzt noch Bundestagsabgeordneter, der mit seinem Abstimmungsverhalten unsere Demokratie mit beeinflusst. Und da geht es mir um die sachliche Sache zu sagen, es ist ein realpolitischer Faktor, dass Andreas Scheuer Bundesminister war 4 Jahre. Es war auch nach 2 Jahren klar, trotz der Krise bezüglich der Maut, dass er Minister bleiben wird. Und damit dann zu arbeiten, anstatt sich daran irgendwie 4 Jahre irgendwie aufzuhängen, das ist, glaube ich, was mich dann auch einfach wütend gemacht hat. Und ich finde, Andi Scheuer ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Und dieses Zitat hinten, das sieht man ja auch, das sind ja 5 verschiedene politische Spektren, die sich da wiederfinden. Das war mir total wichtig, dass dieser Diskurs, den ich mit diesem Buch antreiben möchte, ist genau das. Das sind auch 5 Positionen, die sich treffen müssen und die Teil des Diskurses sind. Und das müssen wir auch als solchen akzeptieren.
Jetzt lese ich doch kurz vor, was Andreas Scheuer Ihnen da hinten drauf geschrieben hat. Es sei ein überfälliges Plädoyer, Ihr Buch für Offenheit und Lernbereitschaft. Eine brillante Gegenwartsanalyse und ein großartiger Appell. Seid komplexer. Andreas Scheuer ist vielleicht so eine Person, die da so eine Hassfigur für Fridays for Future ist. Wir haben aber auch noch eine ganze Generation, die eine Hassgeneration ist, die Boomer.
Ja.
Und da sagen Sie, das ist der nächste große Fehler. Die sind am Hebel, das ist die Mehrheit, die entscheiden und denen tretet ihr gegens Schienbein. Haben Sie gar kein Verständnis dafür, dass da jüngere Menschen, denen Sie ja auch angehören, irgendwie langsamer treten wollen, weil Sie beobachtet haben, dass die Jahre und Jahrzehnte auch mit Merkel, die ja als Umweltministerin angefangen hat, irgendwie nicht wirklich zum gewünschten Erfolg geführt haben?
Das ist genau die Pauschalisierung, die sich junge Menschen ja nicht wünschen, die sie da mit den sogenannten Boomern betreiben. Erstens, wer hat denn auch in den 80ern vor den AKWs gestanden? Das sind doch auch die Leute, die jetzt Boomer sind. Also dieses Kollektivieren von falschem Verhalten, und da sind wir auch wieder bei richtig und falsch. Ne? Was interessiert einen Wähler, der 55 Jahre alt ist? Vielleicht nicht das, was einen 24-jährigen Wähler betrifft. Und da auch wieder die politische Masse, die alle Menschen über, sagen wir mal, 40 oder 50 Jahre betrifft. Das ist die größte Wählermasse. Und die brauche ich ja, um sie zu mobilisieren, um Parteien in die Mehrheit zu bringen, die vielleicht meine radikalere Ziele durchsetzen können. Und da nicht damit zu spielen, sondern vielleicht Aktionen zu betreiben. Wir erinnern uns an diese Enkelbriefe, die ich sehr bevormundend fand, als darum ging, dass
vor der Bundestagswahl.
Genau, dass junge Leute ihren Großeltern zum Beispiel Briefe schreiben sollen, dass wenn sie ja nicht zum Beispiel die Grünen wählen oder Parteien, die ein radikales Klimaprogramm haben, dass sie unsolidarisch sind und dazu beitragen, dass wir kein gutes Leben haben können. Das suggeriert, dass alle alten Leute sich nicht für ihre Enkel interessieren. Und das ist so eine hetzerische Spaltung, dessen Wut ich verstehe. Hier geht es nicht darum, ob die Wut unberechtigt ist, aber wenn ich ja das Ziel habe, 1,5 Grad zu verhindern, dann ist es vielleicht nicht so progressiv, eine ganze Gesellschaftsgruppe zu beleidigen. Wozu man auch sagen muss, man merkt ja, dass sich viele Boomer dadurch angegriffen fühlen und diese Polarisierung verschärfen. Und dann haben wir auch Talkshows, in denen dann dieses Jung gegen Alt ausgespielt wird auf eine ganz, ganz aggressive Weise. Und das ist gar nicht progressiv.
Das ist also der Punkt, den Sie ja immer wieder machen. Nehmt die Emotionen raus, weil ihr kommt weiter, wenn ihr pragmatisch vorgeht. Diese Realpolitik, man könnte sagen, hat ja quasi Angela Merkel seit ihrer Regierungszeit vorgelebt. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, die hat angefangen im Kabinett Kohl als Umweltministerin, der Gipfel in Rio, das ist jetzt 30 Jahre her. Es hat trotzdem nicht zu dem benötigten Ziel geführt. Wir rutschen nach wie vor, wenn wir unseren Wissenschaftlern glauben, wir rutschen in die Klimakrise rein. Ist Angela Merkel nicht der lebende Beweis dafür, dass die Realpolitik doch nicht so effizient ist, wie sie behaupten?
Ich würde Angela Merkel als Realpolitikerin bezeichnen, aber nicht als Realpolitikerin in der Klimakrise. Sie war als Außenpolitikerin und als Krisenmanagerin bei akuten Krisen eine Realpolitikerin, aber sie war keine Visionärin, weder in feministischer Politik, in Umweltpolitik, Verkehrspolitik. Das sind alles Themen, die sie nicht angeschoben hat. Die hat sie explizit ausgespart, weil in ihrem Realismus diese anderen Themen akut wichtiger waren und auch etwas mit Machterhalt zu tun hatten. Das heißt, es war eine Kanzlerin, die sich durchaus der Mehrheit der Stagnierenden auch bewusst robust war und nur akute Krisen gelöst hat. Das heißt nicht, dass sie ein gutes Beispiel für Realpolitik ist, aber sie ist ein Beispiel der Realpolitik, die man übrigens auch hätte benutzen können. Und da kann man auch die Rolle der SPD, die das zum Beispiel lange mitgetragen hat und sich durchaus als progressive Partei sieht, hinterfragen, die ja dann auch, obwohl sie in diesem Machtgefüge war, das mitgetragen hat. Ich glaube, das ist ein längerer Rattenschwanz als nur Angela Merkel als Realpolitikerin.
Angela Merkel hat einmal so sinngemäß gesagt, Politik ist das, was gerade möglich ist. Und das ist ja ganz typisch, dass sie wechselnde Mehrheiten auch in der Bevölkerung, Stimmungen genutzt hat, um dann schnell was zu machen, was quasi ohne Widerstand durchzusetzen war. Eins davon war, dass sie die Verlängerungen der Atomlaufzeiten wieder zurückgenommen hat nach Fukushima. Und das haben sie vorhin als überstürzt bezeichnet. Das taucht auch in ihrem Buch als quasi eine Fehlentscheidung auf. Und ich habe den Eindruck, sie unterbelichten damit ein bisschen, dass wir davor ja eigentlich schon einen Atomausstieg hatten, den Angela Merkel ja selber ohne Not ausgebremst hatte.
Ja, und da würde ich die schnelle und vielleicht polarisierende Debatte, die dauernd in der Luft schwebt und die sozusagen dann auch Politiker in einer Krisensituation, und das war eine Krisensituation, Fukushima war wieder ein Ereignis, das Leute sehr emotionalisiert hat und eine schnelle Reaktion gefordert hat. Und Angela Merkel, und das ist etwas, was ich nicht verstehe, weil das war kein realpolitischer Affekt, das war ein sehr überstürzter Affekt, auch als Physikerin, die Angela Merkel nun mal ist und auch durchaus weiß, was das bedeutet, Atomkraftwerke runterzuschalten mit Blick auf Kohle, und auch 1,5 Grad war auch schon 2011 ein Begriff. Das kam ja nicht erst 2017 auf. Hier ist dazu geführt, dass die Wut oder die Angst vor der Wut dieser Klimaaktivisten oder der anderen politischen Instanz so groß war, dass man ganz, ganz schnell gehandelt hat, um nicht langfristig zu schauen. Das heißt, sie war in dem Moment eine Krisenmanagerin. Sie hat die akute Situation beruhigt, etwas da reingegeben und es wurde danach nicht mehr reflektiert. Und das ist auch Realpolitik. Nochmal danach Dinge zu reflektieren, war das die richtige Entscheidung? Was ist jetzt der neue Stand? Und da kann man sagen, 2017 zu wissen, okay, wenn wir Kohle nicht abschalten, dann haben wir 1,5 Grad sicher. Dann kann man das auch nicht mehr aufhalten. Erfordert wieder eine neue politische Handlung. Und da kann man, und das ist eine sehr, sehr deutsche Debatte, und deswegen ist es auch, glaube ich, etwas, was man Angela Merkel als Fehler anlasten kann. Deutschland ist einen sehr, sehr großen Sonderweg gegangen in der Atomfrage. Wenn man auf andere Industrienationen schaut, ob das jetzt Japan, China oder die USA oder Frankreich sind, die bauen auf Atom. Ob das jetzt per se etwas richtig oder falsches ist, das ist auch nicht die Diskussionsfrage. Denn also ich sage, Atommüll ist ein Problem. Ich bin keine Befürworterin davon, dass es Atomkraftwerke gibt, die Gefahr bedeuten, sondern 1,5 Grad verhindern und sich dann um Atommüll kümmern, weil dann hat man 1,5 Grad geschafft. Oder rege ich mich die ganze Zeit über Atom auf und habe dann beide Probleme und das eine kann ich gar nicht mehr irreversibel retten.
Das heißt, die Logik hinter Ihrem Pragmatismus, für den Sie gerade werben, wenn ich das richtig verstehe, die lautet, die Klimakrise ist drängender, da läuft uns die Zeit weg. Den Atommüll haben wir eh schon, ob noch ein bisschen draufkommt, dafür haben wir mehr Zeit.
Ja, haben wir offensichtlich. Erstens gibt es keine Endlagerlösung für den Atommüll, den es bereits gibt. Das heißt, ob ich jetzt Atomkraftwerke 10 Jahre länger laufen lasse oder nicht, macht das Problem nicht größer oder kleiner, sondern weiterhin akut. Aber 1,5 Grad sind irreversibel und werden andere Dinge so kaputt machen, dass wir gar nicht mehr diese Fehler aufholen können, geschweige denn Zeit haben, das zu bereuen. Ich kann Atom bereuen, ich kann in Atom weiterhin Forschung investieren, ich kann weiterhin schauen, was macht das Ausland. Aber bei 1,5 Grad habe ich einfach keine Zeit mehr. Und ich glaube, diesen Fehler, wenn es dann passiert, den werden Generationen nicht verzeihen. Und nicht, ob es 2 Zwischenlager gab irgendwo in NRW. Das ist eine andere Frage, einfach eine andere Dimension. Und da muss man realpolitisch, glaube ich, sehen, was ist eigentlich das gemeinsame große Ziel, auch bei der Atomfrage. Eigentlich wollen wir sichere Energie, wir wollen 1,5 Grad verhindern und die Klimakrise aufhalten. Und da realpolitisch zu sehen, was sind die Faktoren, die uns am schnellsten dahin bringen, weil nicht alle idealistisch sind in einer Bundesregierung oder einer Landesregierung, sollte da der Fokus sein.
Das heißt, für die Grünen der radikale Kompromiss, der aus ihrem Buch folgt, ist, Laufzeiten, Atomkraftwerke zu stimmen, egal wie man damit die eigene Wählerschaft verprellt.
Ich glaube, 2 Dinge. Erstens haben die Grünen, die eigentlich eine sehr, sehr gute Position, die Robert Habeck im Stichwort Ukraine-Krieg auch schon benutzt hat, Ehrlichkeit und Fehler zugeben. Das ist etwas, was alle Parteien lernen müssen und was auch dieser radikalen Kompromissthese, die ich aufstelle, eigentlich den letzten Funken verleihen würde. Nämlich, dass ein Grüner auch sagen kann, Atomkraft ist der letzte Dreck. Aber mit Blick auf 1,5 Grad könnte man zumindest die 3, die jetzt gerade noch laufen, anlassen, um ein wenig das Defizit aufzufangen, um ein wenig weniger abhängig zu sein und auch die Ehrlichkeit, dass wir auch Atomstrom zum Beispiel aus Frankreich importieren. Und das heißt, das kommt hier hin und das wird gegreenwashed und diese Ehrlichkeit kann man auch besitzen, um die drängende Frage nochmal zu unterstreichen. Das gilt dann aber auch für alle Parteien. Das ist nicht nur ein Problem, das die Grünen haben.
Jetzt sind Politiker in einer ungleich schwierigeren Situation als wir als Wähler und Wählerinnen. Wir, Wenn wir wählen, können quasi unseren Idealen anhängen und die großen Wünsche in unser Kreuz projizieren. Politiker müssen es dann umsetzen und haben mit diesen Problemen zu kämpfen, über die wir jetzt gesprochen haben. Ist deswegen Realpolitik das beste Rezept, Wähler, ich sag's nochmal, vor den Kopf zu schlagen und nicht wiedergewählt zu werden?
Nee, das ist ja genau umgekehrt, weil Realistinnen schon mit einbeziehen, wie Politik und Wahlverhalten und Wahlkampf funktioniert. Und dass Wahlkampf auch übrigens ein zentrales Mittel der Stagnierenden ist. Also dass die Stagnation, die stattfindet, wird auch oft durch Wahlkämpfe verursacht, weil man nämlich in Wahlkämpfen nicht offen und ehrlich ist und diese ehrliche Kommunikation nicht etabliert hat. Das heißt, man ist Opfer seiner eigenen Wahlkämpfe geworden auch. Also das, zum Beispiel die Grünen, zu sagen, also Robert Habeck hat ja schon gesagt vor Monaten, dass man zum Beispiel Waffen an die Ukraine liefern muss. Und das war ein Totalausfall. Also die Leute sind gar nicht mehr empfänglich für die Realität. Und das hat sich die Politik auch selber so mit aufgebaut. Ich glaube, da haben auch die Medien ein bisschen Schuld dran. Aber eigentlich müsste man das benutzen. Und das ist auch etwas, was Realpolitik schon mit einbezieht.
Das sagt Jasmin Mbarek hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie hat das Buch geschrieben, Radikale Kompromisse, warum wir uns für eine bessere Politik in der Mitte treffen müssen. Das kostet 18 Euro und ist bei Hoffmann und Campe erschienen. Dankeschön, Frau Mbarek, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.